So, läuft. Dosenfischen.
Der Podcast.
Live von draußen aus.
Ausgabe?
45. Und ohne Aber diesmal. Der ist nämlich im Urlaub. Also jetzt ist er genau genommen nicht im Urlaub, aber da ja jetzt heute Mittwoch in einer Woche ist, ist er sozusagen doch schon im Urlaub.
Der wird im Urlaub sein. Ne?
Genau. Dann, nachdem die Doppel-O-Agenten so wunderschön damit angefangen haben, solche Zeitsprünge und metaphysische Ungenauigkeiten in ihre Podcasts einzubauen, wollen wir da nicht nachstehen.
In diesem Zusammenhang einen schönen Gruß an die
Doppel-O-Agenten. Einen schönen Gruß an die Doppel-O-Agenten. Auch das ein Running Gag. Rex Kramer sitzt nämlich hier mit uns und ist kein Podcast-Hörer. Deswegen erläutern wir das kurz.
Und wir begrüßen natürlich den Sandmann heute mal in unserem Küchenstudio, in unserem bescheidenen hier in Schwerin oder in der Nähe von Schwerin auf dem Gutshof Vorbeck.
Genau, das ist am Ostufer des Schweriner Sees und vom Gutshof Vorbeck aus kann man hervorragend paddeln.
Richtig.
Deswegen habt ihr euch das rausgesucht und hockt gerade gar nicht in Wolfsburg, sondern Rex Kramer, herzlich willkommen, und Phoebe Meyer hier in Vorbeck.
Wir haben diesen Tipp von einem, dürfen wir ihn nennen? Oder?
Ach, gerne doch. Das ist ein Geheimagent, ein Geheimtipp gewesen.
Ein Geheimtipp gegeben, bekommen von einer lokalen Größe. Und hatten den Wunsch eigentlich mit unseren Kindern hier mal einen Abenteuerurlaub zu verbringen. Und sind mehr als überzeugt worden von dem, was uns hier erwartet hat.
Man kann hier Urlaub mit Kindern, also so Abenteuerurlaub mit Kindern machen?
Also die Kinder haben gestern Nachmittag nach einem Dreivierteltag gesagt, das fühlt sich an, als wenn wir hier schon mehrere Tage gewesen wären.
Aber positiv gemeint.
Ja, genau.
So langweilig.
Die haben so viel erlebt, also die waren super begeistert. Und nebenbei konnten wir sogar noch cachen gehen.
Ja, weil es gibt nämlich, mit dem streite ich mich auch schon ein Jahr lang mit dem Cache hier, den Warnow-Paddler.
Genau, und der fängt sozusagen genau hier vor der Haustür an. Aber um diesen Cache ordnungsgemäß anzufangen, haben wir natürlich an den Ursprüngen angefangen und haben auf unserer Reise hierher noch einen neuen Cache gesucht und auch gefunden, und zwar die Warnow-Quelle.
Genau.
Wo ist denn das? Muss ich jetzt ehrlich als Lokal-Matador passen?
Der Ort heißt Grebin.
Ich glaube, Grebin.
Grebin, haben wir ins Navi angegeben.
Genau. Wurden dann dort an eine sehr übersichtliche Lokation geführt. Da war ein Häuschen mit zur Warnow-Quelle oder an der Warnow-Quelle hieß es, ein kleiner See, und die Warnow entsprang dort. Und der Plan war ja, hier auf der Warnow zu paddeln. Insofern passte das thematisch hervorragend rein. Und wir fuhren vor Ort hin, waren, sage ich mal, schon von der Fahrt relativ müde und kaputt. Die Kinder waren schon ziemlich K.O. ein bisschen, wann sind wir denn da? Und das, was eigentlich noch ein kleiner Umweg war, das haben wir denen natürlich nicht erzählt.
Super clever, auch dass sie jetzt da oben zuhören.
Ja. Den schönsten Teil dieses Caches fand ich, als du beim Aufmachen der Dose sagtest, sie hat Knack gemacht. Ich habe es nicht verstanden.
Es handelte sich um ein Paddling. Und wenn ein Paddling knackt, ist das ein gutes Zeichen. Insofern fanden wir auch ein jungfräuliches Logbuch vor.
Es war ein FTF.
Echt, die hat einen FTF hingelegt an der Warnow-Quelle.
Ja. Sehr geil, oder?
Wie lange lag der schon, wisst ihr das?
Vier, fünf Tage.
Relativ frisch. Da muss das aber außerhalb meines Pocket-Queries sein, weil sonst wüsste ich ja davon.
Ist von Enya. So. Der Cache ist von Enya
1. Wieso habe ich denn das verpasst? Ich muss dringend meine Notifications überprüfen. Ich kriege auch
nichts mehr mit. Die Reichweite müsste größer machen.
Ich überhaupt nichts mehr mit.
Also wir haben, wie gesagt, also diesen Cache als sinngemäße Einführung in das Thema Warnow gleich an Anfang gestellt und auch mit einer entsprechenden Belohnung fing das ganze Thema sehr gut an. Sind dann hier vor Ort in Vorbeck dann angekommen, haben hier die Hütte übernommen und haben uns sofort wohlgefühlt eigentlich. Wir haben ja so eine sogenannte Finnhütte gemietet. Die Kinder haben sofort das Dachgeschoss in Beschlag genommen und sich dort eingerichtet. Wir durften uns dann im unteren Teil des Etablissements hier ausbreiten und hatten gleich am ersten Abend ein wunderschönes Lagerfeuer. Es ist also sehr großzügig gestaltet. Man darf hier Lagerfeuer machen und ansonsten steht alles zur Verfügung, was man hier so braucht.
Wird denn der Warnow-Paddler der Warnow gerecht?
Total. Also aus meiner Sicht schon. Es war ein absolut geiles Erlebnis. Richtig geil.
Ja, wir hatten ja zwei größere Paddeltouren. Zum ersten sind wir, beim ersten Tag sind wir ein Stück die Warnow hochgebracht worden, sind dort mit Kanus ausgesetzt worden.
Das an der Röntgendorfer Mühle sind wir ausgesetzt worden und das war eigentlich schon richtig toll.
Ja.
Wir sind ja noch nie vorher auf der Warnow gewesen und auch sonst nicht so super Paddler auf der Altmühl, so touristisch und so weiter. Und wir kamen von dieser Röntgendorfer Mühle, fuhren wir los und sofort im Wald und das sah aus wie im Urwald. Richtig wie im Urwald, also geil.
Umgestürzte Bäume,
ja.
Also wirklich Biberfraß haben wir gesehen. Das wurde total auf Plakaten zwar erstmal so angedeutet, aber wir haben es dann auch live gesehen. Also das heißt angenagte Bäume, die dann diese eindeutigen Spuren aufwiesen.
Ich glaube, da schicken die extra hier unsere Hartz-IV-Empfänger durch den Wald, dass die Bäume annagen.
Also,
ja, ja, und behaupten dann immer, wir hätten Biber hier. Ja, ja. So sind sie hier, die Touristenfänger.
Genau, und das war schon eine wunderbare Einführung. Wunderbare Einführung.
Wir müssen, glaube ich, kurz den Gehör. Wir haben ja hier, Finnhütte heißt, wir sind sozusagen in einem Raum und spielen hier richtig Kleinfamilie ohne Frauen, sozusagen, genau. In unserem Hilfsküchenstudio.
Ja. Genau,
das so, war. Und deswegen haben wir natürlich Kinder, die kommunizieren hier als Nebengeräusche. Aber die flüstern.
Was wollt ihr denn?
Was gibt? Wir wollen Wasser.
Was?
Bedien dich, nimmst dir mit.
Wasser, genau.
Die Tropensauna.
Genau.
Also aber den Urwald habt ihr doch eigentlich erst am zweiten Tag erreicht, oder?
Nee, das fing ja schon so an.
Das fing schon so an. Also das war schon also wirklich alte Bäume, quer umgestürzte Bäume. Das wird ja alles anscheinend der Natur überlassen. Also da scheint bis auf, sag ich mal, Sägespuren, um sag ich mal, die gröbsten Hindernisse dort aus dem Weg zu räumen, scheint ja an dem Wald selber nichts gemacht zu werden. Das heißt, der ist befahrbar und nach kurzer Zeit sind selbst wir als Novizen mit dem Kanu gut klargekommen und was uns auch überrascht hat, wirklich auch mit den Kindern. Die Kinder haben da in ihre Rolle reingefunden und wir waren mit zwei Kanus unterwegs, besetzt mit einem Erwachsenen und einem Neunjährigen und einem, also Phoebe Maya und seinen beiden Söhnen.
7 und 10.
7 und 10. Und das hat wunderbar funktioniert. Also nach kurzer Zeit fühlte man sich in dem Kanu wohl, man konnte es gut steuern. Und hätte ich so nicht gedacht. Das war abwechslungsreich, mal breit und gemächlich, dann mal schmal, eng in so einem, wie soll man sagen, einem Schilfkorridor. Also es war alles dabei. Man musste das Kanu umtragen, an Wehren. Es ging stromschnell, also über Stein, Stock und Stein. Die Kinder hatten ihren Spaß. Also das war wirklich Wahnsinn. Also es war wirklich, die sind voll auf ihre Kosten gekommen und waren am ersten Tag schon total begeistert. Wurde dann noch getoppt, weil das am zweiten Tag das Wetter noch besser wurde. Der erste Tag endete dann wieder hier an dem Gutshof Vorbeck und am zweiten Tag sind wir dann von hier aus gestartet, dann die Warnow weiter runter und dann bei gefühlten 30 bis 40 Grad, reell waren es glaube ich um die 30 Grad aufwärts, dann auch noch wieder einen sehr, sehr schönen Teil der Warnow, der noch abwechslungsreicher war für mein Empfinden. Also erlebenswert. Wunderbar, hat sich von deiner besten Seite gezeigt. Das Wetter war einfach brillant und die Kinder sind ja total aufgedreht, trotz der Tatsache, dass sie kaputt sind irgendwie noch. Ja.
Gestern haben wir schon einen Cache gefunden von zwei auch lokalen Größen. Weiß nicht, ob du die kennst, Aber und Sandmann.
Echt? Ihr habt einen Cache von uns gefunden?
Brückenwächter.
Ah, ja, unser erster gemeinsamer, ja?
Ja.
Für mich war es, glaube ich, sogar der erste Cache, den ich überhaupt ausgelegt habe.
Ah ja. Das war eins der wenigen Bauwerke, die wir gestern auf unserer Paddeltour hatten, die irgendwie aussahen wie menschlichen Ursprungs.
Aber ihr wisst, dass es Multi ist eigentlich, ne?
Ja.
Was?
Ja.
Naja, ihr seid ja an der Erdstation 1 nicht vorbeigekommen.
Doch. Wir waren ja auf dem Hinweg, hatten wir ja gesehen, man muss ja ein gewisses Wort kennen.
Ja, auf jeden Fall muss man an einem Ort etwas tun.
Genau.
Wie das bei Multis.
Ja, genau.
Und da sieht man mal wieder, dass wir uns blind verstehen. Ich habe das Schild nicht gesehen. Er ist dran vorbeigefahren und hat das Wort gewusst. Und ich bin unter der Brücke lang gefahren und habe gesagt, Frank, hier liegt hundertprozentig ein Cache. Und dann sagt er so, wie, was für ein? Er sagt, hier ist dieser so ein Mystery-Brückenwächter. Und dann habe ich ein PDA rausgeholt. Hier steht, man muss hier irgendwelche Werte wissen. Ah, und dann hat er mir die Antworten gegeben. Wie, woher weißt du das? Ja, das Wort heißt, woher weißt du das? Na, das habe ich gestern hier gelesen, als wir vorbeigefahren sind. Und dann haben wir die Koordinaten eingetippt und wir waren einen Meter vom Cache weg. Hat genau gepasst, das war so geil. Ne?
Ja, also sozusagen, ihr hattet auch ein bisschen Ach Gott, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber sagen wir so, es ist für den Cash gar nicht schlecht, wenn man irgendwie da mit dem Paddelboot vorbeifährt, oder?
Genau so.
So. Man, ja, kann den so sich, man kann den so oder so. An. Ja, genau. Es war auch gerade so kleine Regen. Nee, war es eine Regenpause oder was?
Nee, das war unsere allererste Pause überhaupt.
Das war die allererste Pause überhaupt.
Genau. Habt ihr gesehen, dass da noch dieses schöne Schild steht, Durchfahrt verboten?
Mhm. Ja, genau.
Das war nämlich aus der Zeit, wo das noch eine befahrbare Brücke war.
Ach so.
Und die ist dann aber erneuert worden und da haben sie gesagt, wir erneuern sie aber nicht für Fahrzeuge, sondern machen nur eine Fußgängerbrücke draus. Mhm. Deswegen steht da eben noch ein Verkehrszeichen des Autos, die Durchfahrt verbietet, obwohl es doch de facto gar nicht
war das Schild, mit dem du gewunken hast?
Ja.
Genau. Es ist das Schild, wo unser Hint auf alle Fälle sagt, wenn ihr da vorbei seid, seid ihr zu weit.
Genau. Ja. Das steht da so los am Baum gelehnt.
Darf man ja freundlich mitteilen. Ihr werdet aber auch keine Cacher, wenn ihr nicht trotz sozusagen klarer Aufgabenstellung euch nicht noch umfassend vorbereitet hättet. Und Mystery war jetzt genau das richtige Stichwort dafür, oder?
Ja, genau. Wir hatten also geguckt, was so im Umfeld hier noch an Mysteries zu finden ist und kamen dann auf das Geheimnis der Zeichen oder der Zahlen.
Das ging der Zeichen.
Zeichen, genau. Ich habe es jetzt nicht mehr. Es war, ging um Zahlen oder...
Irgendwelche, wir wissen nicht, welche Sprache.
Den hatten wir schon mal vorbereitet und sahen, dass das dann durchaus, sage ich mal, im Rahmen unseres Aktionsradius sein könnte. Und hatten den noch und dann noch einen weiteren. Und zwar das magische Auge.
Was ich super beeindruckend fand, das war der Tradi mit den Bäumen, Adam und Eva.
Ja.
Der war richtig geil.
Das ist also mitten im Wald, um es kurz zu erläutern, ne? Also mitten im deutschen Mischwald stehen auf einmal zwei von diesen Riesen. Wie heißen sie gleich?
Mammutbäume.
Mammutbäume.
Genau. Ich wusste gar nicht, dass es sowas in Deutschland gibt.
Doch. Und zwar sind es nicht die einzigen, sondern hier in der Region gibt es noch Sequoia im Leonorenwald, heißt der, glaube ich, richtig. Mhm. Und Sequoia ist wohl ein anderer Name für Mammutbaum, wenn ich richtig informiert bin. Und jedenfalls gibt es noch mal zwei so eine Dinger. Mhm. Also offensichtlich wurden die mehr paarweise irgendwo hingestellt, vielleicht weil einer eingeht oder so.
Deshalb, weil auch Adam und Eva, die stehen halt nicht beieinander, ein Stück in den Wald rein, absolut sehenswert. Und ich musste sofort natürlich... Da sind natürlich von so Spechtlöchern gekennzeichnet und man merkt dann, der hat so eine ganz weiche Rinde. Also es sind ganz, vom Anfassen schon, sind die beiden Bäume schon was Besonderes. Also es sind wirkliche Exoten, die da stehen und ich habe das Ende nicht gesehen. Also ich weiß nicht.
Frank meint, hat geschätzt, dass die ersten Äste wohl so ab 30 Meter anfangen.
Es ist völlig irre, ja. Es also Kletterfreaks hätten da sich, aber sie finden ja nichts, wo sie Seil rüberwerfen, das beruhige ich mich wieder.
Ja,
sonst
genau.
Wirft da echt jemand noch ein 50 Meter Höhe so ein Ding ab hier oder so.
Ja, man muss halt das 100 Meter Seil mitnehmen. Ne?
Genau, bitte.
Das ist dann wirklich so der T5,5, ne? Also für die, die sonst nur mit dem 50er Seil unterwegs sind, die kommen da einfach zu kurz im wahrsten
Sinne. Ja, vor allem Chili Killi und Phoebe Meyer waren ja bei unserem T5er total enttäuscht.
Nein,
bei unserem
Dankeschön. Nein. Ich fand das toll.
Lass mich das doch mal. Die standen halt da und so, ja, das ist jetzt hier, da kann man ja fast noch anfassen und so. Das war ihnen nicht hoch genug. Also ja. Chili Killi jedenfalls nicht.
Also Prosicken ist da glaube ich auch nicht, der ist einfach richtig fett, ne?
Das ja, da kannst du nur mit diesen Steigeisen und das aber wiederum
das ist reich. Der ist so
soll
reich,
man ja auch nicht. Genau. Wollen ja keine Bäume kaputt machen.
Genau. Also das war auch sehr beeindruckend. Fanden wir alle wirklich unglaublich. Und Glambecker See. Waren wir dann zwischendurch?
Ja, auch ein Enya, ne? Mhm. Habe ich die Enya-Tour gemacht.
Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, war einfach, muss man generell sagen, also hervorragende Koordinaten hier. Die lokalen Cachergrößen geben sich sehr viel Mühe mit dem Einmessen der Caches, also wenn man dann auf das Objekt der Begierde zusteuert, dann ist es auch da, wo man es vermutet. Also trotz, sagen wir, schwieriger Bedingungen war genaue Zielerfassung möglich, also beeindruckend, wirklich sehr schön. Also hat mir das, was ich bis jetzt hier so gesehen habe, sehr gut gefallen.
Enya hat jede Menge tolles Zeug hier am Ostufer gemacht. Das ist so seine Region hier, da darf man ihm auch nicht in die Quere kommen. Da sind wirklich richtig, richtig schicke Sachen. Doch, da wüsste ich jetzt auch, kann ich mich auch wirklich an jeden Einzelnen erinnern. Also wenn man den Namen sagt, jedenfalls.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, denke ich mal. Da sind viele schöne dabei, jetzt ohne jetzt hier zu sehr auf die Pauke zu hauen. Also das muss einfach so, kann man so sagen. Schöne Sachen kommen. Es lohnt sich auf jeden Fall nochmal wiederzukommen, auch als reine Cacher-Tour, denke ich mal.
Ja, auf jeden Fall.
Aber hier stand einfach der Abenteuerurlaub mit den Kindern im Vordergrund und da war einfach auch der Warnow-Paddler, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, wunderschön, dass man da über mehrere Stationen so ein Ziel hatte, dass man immer ansteuern konnte. Die Kinder haben an den Stationen dann immer gebadet und das war dann einfach immer die passende Abwechslung.
War aber jetzt auch nicht die erste Tour, die ihr gemeinsam gemacht habt, ne? Irgendwie letztes Jahr habt ihr was Größeres gemacht?
Wir haben die Fra Benelux-Tour gemacht. Zwei Männer, 48 Stunden, vier Länder, ne?
Okay.
Frankreich, Belgien,
da muss man sich mögen Luxemburg. Und ein gutes Auto haben, sag ich mal.
Ja, wir hatten so ein Campingauto.
Wir hatten so ein Campingmobil, genau.
Genau.
Ging los in Frankreich.
An so einem Cache, das war irgendwie in Erinnerung an den Film hier Der Soldat James Ryan. Mhm. Da gab es irgendwie mal so eine Haftbombe an so einem Panzer und der Cache hieß Haftbombe. Das war unser allererster Auslandscache hier auf der Tour, Frankreich, gleich hinter der Grenze. Weil wir den Film kannten, wussten wir auch, wo wir die Dose zu suchen haben. Es war schon dunkel natürlich, als wir ankamen, irgendein Freitagabend. Und wir haben da die erste unserer Coins platziert. Wir haben gesagt, in jedem Land wird eine Coin dagelassen, die dann nach Hause kommen soll. Und als wir weggingen von dem Cache, sahen wir da im Dunkeln so ein Auto stehen. Und uns war klar, der Typ in dem Auto hat uns gesehen. Und du hast noch gesagt, na, ob der sich wundert, was wir da gemacht haben und ob der vielleicht mal guckt, was in der Dose ist. Jedenfalls mussten wir hinterher feststellen, die Coin ist niemals aufgetaucht im Cache, obwohl wir sie da reingepackt hatten. Also niemals irgendwie rausgenommen worden oder so. Keiner hat die da jemals gesehen und wir wissen nicht, ob dieser Autofahrer das gemacht hat oder irgendein anderer Cacher. Naja, von den vier Coins, die wir da gelassen haben, sind noch zwei im Umlauf. Ne?
Genau, ein anderer ist noch verschwunden. Aber
konntet ihr irgendwie regionale Unterschiede feststellen? Also war da irgendwas anders beim Cachen in Frankreich, Belgien, Luxemburg? War da irgendwie...
Ja, wir haben schon geguckt in Frankreich, wir waren in der Nähe von Verdun, das ist ja ziemlich geschichtsträchtig. Und da geht man sehr demütig hin. Also mir zumindest ist das so gegangen. Wir sind samstags morgens da gewesen, ganz früh um 6, die Sonne ging gerade auf. Dann sind da diese riesengroßen Grabfelder, wirklich diese elendig weit, siehst du, diese weißen Kreuze, die zernarbte Landschaft und so. Das war also mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen, das muss man ehrlich sagen. Und der Landschaft sieht man das wirklich nach zig Jahren noch an, was damals da passiert ist im Krieg. Wie viele Menschen da umgekommen sind, wie da bombardiert wurde, wie da Granaten geworfen wurden und ähnliches. Die Dörfer, die alle platt gemacht worden sind und so. Das war schon, und da ging es dann auch gar nicht mehr so sehr ums Caches und wie sind die Caches oder so, sondern das war eigentlich so eine Geschichtstour, was das Thema
Frankreich ist. Das war eine lebendige Geschichte eigentlich und... Wir haben es eigentlich auch nur gemacht, weil die Caches sagen wir mal, entsprechend eingeführt oder historisch eingeleitet worden sind. Mhm. Das heißt, das Drumherum, die Geschichte passte und es war nicht nur einfach irgendwo eine Dose in den Sand gedrückt, sondern es war schon irgendwo zu den einzelnen Geschichten der Ortschaften, die dort zerstört worden sind, wurde da entsprechend berichtet und die Dosen waren dann halt auch immer jeweils außerhalb des Geländes an würdigen Orten platziert.
Also, das heißt, ihr habt euch schon auch jetzt nicht sozusagen nur die Pocket Queries aufs GPS geladen, sondern ihr habt schon die Hintergründe euch irgendwie vorgenommen und auch gelesen und euch drum gekümmert.
Genau,
wir hatten ist ja bei so 48 Stunden, drei Länder nicht so wahrscheinlich. Ne? Klingt eher wie eine Statistiktour.
Vier Länder. Ja, klar, wir hatten natürlich auch das Ziel, die vier Länder jeweils 10 Caches zu machen, um die Dinger bei uns rot einzufärben. Das war aber natürlich schon ein bisschen mehr aufgepoppt und aufgemotzt. Mit der klaren Vorstellung, dass wir in Frankreich uns Verdun angucken
würden. Ja, also das war, genau, wir hatten ja mehrere Vorschläge und hatten das schon sehr lange vorbereitet und hatten dann gesagt, dass wir ein bisschen südlicher anfangen, um dann Verdun zu machen. Und das war schon sehr gut geplant alles. Ne? Das wäre eine reine Statistiktour, hätte man anders gemacht. Also das wäre dann anders verlaufen, da hätte man schneller, wäre man schneller zum Ziel gekommen. Es war dann schon so, dass wir uns dann auch die Zeit genommen haben und das war wirklich das Live-Erlebnis, war Geschichtsunterricht pur. Also ich denke mal,
In Luxemburg gab es dann auch diesen Steinbruch-Cache, der eigentlich nur, weiß ich nicht, 80 Meter von uns weg war, also Luftlinie 80 Meter. Und wir waren in so einem Steinbruchgelände auf irgendeiner unbefahrenen Straße. Und ich sage zu Frank, du, ich gehe ja schnell mal in die 80 Meter, das geht ganz schnell. Ich bin dann in mehreren Schichten irgendwelche Wände hochgeklettert. Ich war völlig fertig. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde habe ich gebraucht, bis ich wieder da bin. Ne?
Ja, das war...
Ganz oben, wirklich am Ende des Steinbruchs, höchste Stelle, die es überhaupt gibt. Und das war von der anderen Seite aus gesehen das Ende von so einer Art Ackerfurche unter einem Busch. Ich habe gedacht, wie bescheuert kann man nur sein, von dieser Seite
zu kommen. Hätte man von oben das ganz entspannt lösen können.
Ja, ganz genau. Ja, wir hatten kein vernünftiges Kartenmaterial.
Keine Topo. Ja, klar.
Mhm. Wenn man dann mit den, ohne Karten da los, dann ist es auch, ohne Höhenlinien ist da einfach, hat man keine Chance. Also.
Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, was man unbedingt mal aufgreifen muss. Was macht man, wenn man im Ausland cachen geht und jetzt nicht unbedingt Karten kaufen will? Weil es gibt ja genug freie Kartendienste und man müsste jetzt nur mal gucken, wie sich das vereinbaren lässt mit den eigenen GPS-Geräten und so. Na, da muss man sich nochmal drum kümmern, einfach in Ruhe.
Ich hatte in Mexiko, habe ich mal gecached. Mhm. War auf einer Dienstreise in Mexiko.
Echt, wenn du dein GSRK-Statistik-Ding durchlaufen lässt, hast du da bei Mexiko?
Ja, klar.
Eine rote?
Cool. Auch das, ich war, das war voll witzig. Ich habe 3 Wochen vorher, habe ich bei uns in der Nähe in Braunschweig in einem Cache eine Coin gefunden und die hatte eine Aufgabe. Und zwar sollte die auf eine Pyramide, zu einem Pyramiden-Cache in Mexiko. Und wenn sie da ist, wer sie da hinschafft, der darf die behalten. Und ich wusste, da fahre ich in 3 Wochen. Dann habe ich mir die Coin eingesteckt und dann bin ich nach Mexiko geflogen. Und wir waren da über eine Woche mit so einem Wochenende. Und dann habe ich die Kollegen gebeten, wie sieht's aus, kriege ich am Wochenende ein Auto oder begleitet ihr mich? Ja, und dann haben die mich da hingefahren, da, zu den Pyramiden. Und dann habe ich ein schickes Foto da gemacht und dann war die Coin meine.
Schön.
Total geil.
Das sind Coins mit Geschichte.
Ja, und da war das so, dass ich wirklich kein Kartenmaterial hatte. Da habe ich auch im Internet geguckt, gibt es irgendwas? Und es gab so freie Karten, die konnte man drauf machen, aber die waren nicht wirklich detailliert. Man wusste ungefähr, aha, okay, die Stadt oder die Stadt. Du hast aber keine großen Straßen oder so detaillierte Straßenkarten, hattest du nicht. Aber das war dann fast schon wie mit meinem gelben Gecko ganz am Anfang, dass mir im Prinzip nur nach dem Pfeil geht, ne?
Oh ja, das ist ja, der Ivalo ist ja nach wie vor auch, ne? Hatten wir gerade im letzten Podcast, Ivalo ist auch nach wie vor mit seinem giftgrünen Gecko unterwegs und das ist echt back to the roots
grün,
sozusagen.
Genau, grün war das Ding.
Die sind so giftgrün, so richtig so. Ja. So sieht jeder. Ja, ja, weiß ja. Jeder das, was komisch ist in der Hand. Euch beide verbindet aber noch ein Cache, der nahe legendär geworden ist, nicht nur durch Hoegger und sein Buch, sondern auch schon, weil er einfach offensichtlich an sich die Herausforderung schlechthin ist und zwar schon eine relativ alte. Ihr wart bei Enigma.
Oh ja, das war ein Hammerding. Aber das muss Frank erzählen. Ich bin da ja sozusagen nur Mitläufer.
Nur das kann man so nicht sagen. Also da hat jeder seine Rolle gespielt bei dem Cache. Das war ein Cache, den ich Markus immer mal wieder versucht habe, schmackhaft zu machen. Er ist aber am Anfang nie so richtig angesprungen, sodass sich das ergab, dass ich den Cache zunächst so die erste Runde dann zusammen mit meinem Bruder Devi Kahe gemacht habe, wo wir dann sagten, Mensch, da gibt es ja Antworten, man kriegt durchaus was raus. Als ich dann so, wie gesagt, so die erste Frage geklärt hatte, kam dann Markus wieder ins Spiel und sagten so, Mensch, du, der ist in Reichweite, ne? Dass man sagt, dass man kann
Abstauber.
Sich... Nein. Der entscheidende Hinweis kam von Markus. Und da...
Es waren kleine, aber ich glaube wesentliche...
Ja, auf jeden Fall. Deshalb, jeder hat seine Rolle. Cachen ist ein Teamsport und jeder hat seine Aufgabe im Team und wenn... ich häufig mal irgendwo bei irgendeinem Cache den blinden Fleck habe und den ich sehe, ne, den Wald vor lauter Dosen nicht sehe, dann guck mal hier, ne, dann zaubert Markus die Dose aus Ecken hervor, wo ich schon 3-mal drauf geguckt habe und nichts gesehen habe und dann...
Was man ja dank Hoegger weiß, ist, dass es irgendwie viele, viele Fragen zu beantworten gibt und erst dann geht das irgendwie mit dem wirklichen Cachen los. Also ist das wirklich so, dass es, also diese Fragen müssen erstmal beantwortet werden?
Ja.
Und da geht man noch gar nicht raus, ne? Da ist man sozusagen wirklich an seinem, genau, immer in seiner Bibliothek und guckt seine Bücher durch oder so.
Du hast du hast gar keine Ahnung, wo es hingeht.
Die ist Koordinate denn so
liegt in der Nordsee.
Mathe-Mist?
Nein, gar nicht. Als Skeptiker? Überhaupt nicht. Mathe-Mist ist... kann man so nicht sagen. Es ist kein Zauberwerk, aber man muss zu der Historie mal sagen. Ich glaube, der Cache ist 2003 gelegt worden. Und damals hat man sogar noch gesagt, der ist so schwer, da haben wir sogar noch 50 Euro reingepackt.
Genau.
Damit den überhaupt mal einer angeht.
Gab es da schon Euro oder waren es noch
2003?
Mal?
Ja, jetzt, Euro, jetzt musst du auch mit einer Geschichtsbildung machen.
Gibt es noch keinen Cache zu wahrscheinlich. Können wir nicht wissen. Keine Ahnung.
Aber das ist halt einer wirklich der frühen Caches und sagen wir mal, da war das Internet ja noch nicht ganz so weit, wie es heutzutage ist, dank Wikipedia und Google und sonst was und schnellen Zugängen. Und die Fragen sind auch heute noch knifflig. Das heißt, es gibt ja manche Caches, die sind, sag ich mal, heute knifflig und morgen ist das Allgemeingut. Ne? Ja. So nach dem Motto Sudoku, das kann jeder jetzt mit einem Sudoku-Solver im Internet lösen, das hält keinen mehr auf. Ne?
Für mich ist es halt nicht. Für mich war so schwer oder respektive... was ich so blöd fand an dem Ding, das war für mich alles irgendwie ungoogelbares Zeug. Mhm. Ne? Also normalerweise geht man ran an irgendwelche Geschichten und du kannst mit Google, Wikipedia und wie die ganze Suchmaschine hat, kannst du eine ganze Menge holen. Ne? Aber da konntest du irgendwie Ideen reinwerfen bei den Suchmaschinen zu diesen Fragen. Die waren, da kam nur Unsinn bei raus.
Sehr wirklich schön. Nur das finde ich ja großartig. Das ist eine Leistung mittlerweile, was zu machen, was nicht per Google zu lösen
ist. Genau, und es hat auch noch keiner gespoilert im Internet. Also das heißt, man kann, es gibt noch keine Lösung dafür. Mhm. Ne?
Ich habe mal einen Cache gelegt, ganz kurz muss ich noch einen. Ja. Ich habe mal einen Cache gelegt, da habe ich das ausgenutzt mit Google. Und zwar habe ich nach einem Wort suchen lassen von so einem berühmten Fußballspieler. Also der Cache oder das, was man suchen musste, hatte was zu tun mit einem berühmten Fußballspieler. Und alle, die das Wort bei Google eingegeben haben, sind irre geworden. Da kriegst du irgendwie 2 Millionen Antwortseiten.
Auch schön.
Und es hilft dir nichts.
Die Leute einfach mit Masse erschlagen.
Ja, genau. Das war halt andersrum. Aber das ging bei Enigma überhaupt nicht.
Nein, das war wirklich immer mal wieder stückchenweise, dass man sich dem Ganzen näherte. Markus gab dann den entscheidenden Hinweis, wo wir weiter zu suchen hatten. Und da war dann auch die Kombination aus Inspiration, Intuition und
Transpiration.
Genau. Und das brachte uns dann eine ganze Ecke weiter. Ne? Und ich glaube, den haben 300 Leute auf der Watchlist allein. Mhm, und das Ding ist einfach so ein Klassiker. Und
eine Legende.
Ja, das sind so, einfach weil er so
liegt zeitlos. Liegt er bei euch in der Ecke oder musstet ihr fahren? Wie weit ist der?
Wir sind zur See gefahren.
Der liegt in der Nordsee. Das ist einer von den Mysteries, der noch, sage ich mal, mehr als 3 Kilometer gelegt werden durfte in der Damm und genießt Bestandsschutz. Das heißt, die Koordinate liegt mitten in der Nordsee. Ne? Das heißt, wir haben dann die Segelboote gepackt und sind in die Nordsee geschifft.
Ja, klar.
Und das war letztes Jahr im November. Ne? Mhm. Und wir hatten ja auch den sportlichen Ehrgeiz, den noch vor einem berühmten Cacher zu finden, dessen Name hier schon gefallen ist.
Ich werde nie die Szene vergessen, wo dein Bruder in den Wald rief: Hoika, Sie sind raus! Das war geil!
Mussten aber leider erfahren.
Ja,
wir waren raus. Aber stand nicht in seinem Buch schon drin, dass er den gefunden hat?
Nein.
Das war nicht sozusagen das Buch?
Eine Frage aus dem, er hat eine Frage gelöst. Das heißt, er war immer noch dran. Er ist immer noch dran gewesen.
Das heißt, ihr konntet das Buch schon kennen über das Geocaching, das er geschrieben hat und sozusagen wusstet aber, noch seid ihr vor ihm.
Er hatte noch vermutet. Ja, man kennt ja auch den GC-Nick von ihm nicht. Man weiß ja nicht unter
welchem. Wollen wir auch so lassen?
Wollen wir auch so lassen, genau. Mussten aber dann feststellen, dass wir die Ersten nach ihm waren. Also das heißt, wir konnten also frisch Sein lustiges Log lesen.
Und weil wir alle verantwortungsbewusster Hörer haben, die nicht etwa anfangen, irgendwelche Promis zu stalken, guckt jetzt auch keiner bei Enigma nach, wer vor euch gelockt hat.
Genau, das würde man auch gar nicht erkennen, weil der Schreibstil von Hoika, den kennt ja keiner.
Nein,
Gott sei Dank. Das Log ist auch gar nicht so geschrieben wie das Buch.
Ja. Das Buch war bei uns auf dem Event zu Gast, ist trackbar übrigens, glaube ich. Die Stöcker-Löpers haben so eine trackbare Version davon. Und das hat auch keiner gelesen. Okay. Nein, die haben alle bloß sozusagen angeguckt.
Ja, man muss es kennen, aber gelesen hat das ja keiner. Aber
Buchstaben kennt ja jeder. Das ist ja so, ne? A, B, C und mehr ist da ja auch nicht
drin. Genau.
Gibt es aber zu kaufen, Gott sei Dank. Also wer das haben will für zu Hause.
Ich verschenke das immer und die Leute erzählen mir dann immer, wie lustig das Buch ist und so lerne ich das Buch so nach und nach kennen. Ne? Also.
Ja, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Bei uns ist jetzt schon sozusagen so ein gewisser Kollegenneid. Ne? Okay. Ich kann jetzt das Hoeger-Buch kann ich ja nur noch. Selbstverständlich habe ich es gelesen, habe es auch geschenkt bekommen natürlich, sobald der Erste mitbekam, Thomas macht was mit Geocaching, bekam ich natürlich das Buch geschenkt und ich habe mich köstlich amüsiert. Aber das sage ich nicht, weil ich ja neidisch bin, dass der teuer Bücher verkauft und wir nicht.
Ja.
Ihr habt aber was schon wieder vor, ihr habt schon wieder den Plan fürs nächste Mal auf Tasche und ihr wollt was machen, was ich für völlig wahnsinnig halte.
London Calling.
Genau.
Wir wollen nach London fahren zum Cachen. Dieses Jahr.
Aber das ist alles voller Kameras. Also wenn ihr dann auf Guantanamo euch wiederfindet, da soll es auch Caches geben. Wundert euch nicht.
Ich habe auch.
Oder stutzt die Bärte wenigstens vorher.
Ja gut, wir werden jetzt nicht mit dem Turban hinfahren. Und so wie ich das verstanden habe, gibt es ja wohl sowas wie ein Gentleman's Agreement zwischen der britischen Geocaching, zwischen dem Geocaching-Verband, also irgendwelche Leute, eine Gruppierung und der Polizei, dass die bestimmte Caches, die müssen irgendwie vorher angemeldet werden. Mhm. Das heißt, die Polizei, die weiß schon, dass es die da gibt. Insofern werden die sich wahrscheinlich nicht wundern, wenn man vor der Kamera irgendwas sucht. Ich habe auch gelesen, man darf sich irgendwie nicht auffällig verhalten beim Suchen, damit irgendwie Anwohner...
Ja, war nicht schlecht.
damit nicht besorgte Anwohner da in London gleich die Polizei rufen. Also man soll die Leute nicht verrückt machen.
Ja. Es wird spannend.
Unauffällig auffällig.
Genau.
Ja, müssen wir mal gucken.
Genau, notfalls, weiß ich nicht, muss ich dich wahrscheinlich gegen Kaution rauslösen oder umgekehrt.
Richtig, genau.
Ja, genau. Oder wir beide, wer weiß, ne?
Aber da erzählt ihr uns auch ein bisschen was von, ne? Wenn ihr da wann ist das genau? Wann habt ihr das vor?
Ende September.
September, ja,
genau. Perfekt.
Ende September.
Das ist doch wunderbar Winter-Content für die Dosen.
Ja, wir nehmen unseren, MP3-Rekorder mit und hoffen natürlich, dass wir irgendwas mitbringen können.
Was sind so deine Lieblingscaches? Hast du noch im Kopf so All-Time-Favorites, wo du sagst, das war großartig?
Großes Kino. Meine persönliche Nummer 50 war Kartenraum.
Oh ja, von Alcibiades. Der war richtig gut.
Das war ein schöner. Da war ich noch ganz, ganz frisch und das war so ein Rätsel-Cache. Da lag die Koordinate halt auch so in der Pocket-Query so auf der Nearest-Liste relativ dicht dabei. Und das ging los. Ja, wie soll man sagen?
Ich weiß nicht.
Es waren einige Fragen zu beantworten, auch aus meinen Lieblingsfilmen, die ich so habe. Ah, die, sage ich mal, so aus so Filmen mit sehr schräg laufenden Schrift, ne? Also ohne jetzt. Ne? Und da waren einige. Und man kam dann zu den ersten Koordinaten und musste dann dort witzige technische Apparaturen in Betrieb nehmen, die dann.
Darf man das erzählen?
Darf man das erzählen?
Laser. Nee, lieber nicht. Laser. Na, immer
nee. Aber Hightech, es war Hightech, es war
ein
schön.
Hightech-Cache.
Ein Hightech-Cache mit Liebe zum Detail, der auch über weite Strecken führte, die wir dann nachts irgendwie im also Winter. Im
Mückenwald da.
Kannst du noch für die jüngeren Hörer, wie ich einer bin, kurz erklären, wer Rex Kramer ist?
Rex Kramer ist Gefahrensucher. Und zwar ist das eine Figur, die in Kentucky Fried Chicken auftaucht. Das ist so der erste Studentenfilm von den Zuckerbrüdern, die später mit Unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug und Unglaubliche Reise im verrückten Raumschiff bekannt geworden sind, haben danach auch jede Menge Klamauk-Filme gedreht. Und Rex Kramer ist ein Gefahrensucher, der, darf man das so erzählen, als sich so mitten in eine, ja, in einem lustigen, bunten Anzug und einem komplett blöd aussehenden Helm irgendwo in eine Gruppe von dunkelhäutigen Amerikanern stellt, die gerade irgendeinem illegalen Spiel nachgehen und dann ein ziemlich mieses Schimpfwort in diese Runde brüllt, worauf diese Horde einfach nur mordlustig hinter diesem Mann hinterherläuft. Und das ist für mich so, sage ich mal, das Thema Gefahren suchen, sich in Situationen begeben, in die man sich sonst nicht freiwillig begeben würde. Und deshalb fand ich das ein passender Cacher-Name.
Dann ist offensichtlich die Stirb-Langsam-Variante ja eine Reminiszenz an die Zuckerbrüder. Ne? Stirb-Langsam gibt es doch auch diese Szene, wo er in der Bronze steht mit
diesem Schild genau, so, ja, so ungefähr. Ne?
Das ist da eigentlich in Wahrheit eine Reminiszenz, das wusste ich bloß nicht. Sehr schön.
Kann man also bei diesem Videofilm-Portal
da gibt es die Szene?
Da gibt es die Szene, kann man also auf
Rex Kramer googeln, wahrscheinlich dann da hier suchen. Da.
Genau, suchen und da findet man die Szenen und die. Es ist so ein Standardname, Rex Kramer anscheinend. Taucht später auch nochmal Unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug auf. Da ist das so der Fluglotse, der das Flugzeug mit dem durchgeknallten Piloten irgendwie runterbetet vom Himmel und da braucht man halt einen Spezialisten und der heißt halt auch wieder. So, also insofern wird der Name immer wieder mal recycelt von den Zuckerbrüdern und wie gesagt, als Gefahrensucher war das der passende Name für mich.
Du hast in deinem Profil auch ein sehr schönes Bild, eine schöne Karikatur. Muss man sich mal angucken.
Da gucken wir nach, das verlinken wir dann einfach. Wenn wir das nicht vergessen, verlinken wir das einfach im Beitrag. Das
sieht sehr geil aus.
Wenn du erlaubst.
Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Also,
ich habe vorher mitgekriegt, dass du ja gerne Mysteries löst. Ne? Das ist ja schon eine Sache, ist, die dir am Cache Spaß macht.
Ja, genau, die Suche vor der Suche. Macht mir persönlich sehr viel Spaß und das, man lernt.
Welche Art von Rätsel? Wie gesagt, ich verfluche ja schon mehrere Folgen lang alle Mathematiker und Physiker dieser Welt und wünsche mir ein Mystery, der von ihnen nicht zu lösen ist.
Soll ich dir einen legen, den du nicht lösen kannst?
Nee, nicht ich. Es geht darum, dass meine erklärten Feinde, also Mathematiker und Physiker, die immer irgendwie sowas in eckige Klammern schreiben und dann noch Runde mittendrin und so und irgendwelche Funktionsdinger in ihre Cache-Beschreibungen einbasteln, die ich noch nicht mal auf der Tastatur finde, dass die endlich mal einen Cache vor die Nase geknallt kriegen, wo sie keine Chance haben mit Mathematik und Logik. Ein Mystery, sozusagen. Also wenn dir da was einfällt, sehr gerne. Nur zu, ich leg dir hier auch die Dose. Du brauchst nur die Denkarbeit machen.
Da hatten wir immer einen, da hatte Markus dann die zündende Idee. Also das gibt dann immer, ja, bei Mysteries ist ja so, manchmal hat man eine Idee und manchmal hat man einfach keine. Da ist man dann, der erwischt der Cache oder das Rätsel einen wirklich auf dem blinden Fleck, wo man einfach komplett in die falsche Richtung denkt und dann feststellt, nee, das war ganz anders.
Gibt es bei dir so Spezialwissen, wo du sagst, in der Ecke könntest du, so wie damals der große Preis, da hatten die doch immer so ein Spezialgebiet. Gibt es sowas bei dir auch?
Nein.
Wo du sagst, hast du mehr Ahnung? Na, die Zuckerbrüder offensichtlich.
Und ja, so sagen wir
das. 80er-Jahre-Filme.
80er-Jahre-Filme, ja, das ist halt die Filme, mit denen man groß geworden sind. Sind für mich halt so die Klassiker, aber da muss man auch feststellen, dass die jüngere Generation da durchaus Bildungslücken hat.
Absolut,
wie man
ich gebe das zu.
Macht ja nichts, da gibt es halt andere Sachen, die man... Aber so Spezialwissen gar nicht. Es ist einfach die Lust am Rätseln und das war einfach auch der Spaß, um nochmal auf Enigma zurückzukommen, dass man ein Potpourri von unterschiedlichen Fragestellungen hat, die einfach nicht so leicht zu ergoogeln sind, sondern man muss dann schon mal noch eine Idee haben, um dann denen auf die Schliche zu kommen. Aber da gibt es keine speziellen Vorlieben oder ähnliches. Also sagen wir so, wenn es dann ganz easy mit Wikipedia zu lösen ist, dann ist der Reiz nicht ganz so groß. Ne?
Also, bist du der bei euch grassierenden Kletterwelle auch beigetreten oder schwimmst du mit? Oder?
Sagen wir so, da...
Fibi lacht.
Das wird. Ja, ich bin ja, ich bin ja zum Cachen durch Markus gekommen, also durch Fibi Meier. Insofern werde ich eigentlich von den aktuellen Trends von Markus immer mal wieder angesteckt.
Sprich, dass das WWFM auch mitorganisieren müssen.
Ich war auf der... welches denn jetzt? Das erste
oder das zweite? Das zweite, natürlich, das große hier da.
Er durfte keins auslassen, er musste bei allen mitmachen.
Habe ich ja gerne gemacht. Also
Lockbücher verteilen.
Und ich habe ein bisschen fotografiert und ein bisschen unterstützt, dann moralische Unterstützung gegeben. Nein, aber das mit dem... mit dem Klettern, das hat ganz frühe Wurzeln, insofern als dass es in Hannover mal eine sehr schöne Cache-Serie gab, die zufälligerweise auch Enigma hieß. Enigma ist ja diese Chiffriermaschine der Deutschen im Zweiten Weltkrieg gewesen, die damals ja eine wahnsinnige kryptografische Leistung hervorbrachte, die aber sehr früh, muss man sagen, durchaus von sehr guten Wissenschaftlern von England, aus England und Polen geknackt worden ist, was man natürlich nicht
verraten hat. Gibt es von Stephen Fry ein fantastisches Buch drüber. Ein total geiles, traumhaftes Buch, wo Wissenschaftler, die damals an der Enigma-Entschlüsselung gearbeitet haben, sich später wieder treffen und so skurrile Spiele spielen und so sehr durchgeknallt. Stephen Fry kann ich überhaupt nur empfehlen. Stephen Englisch und Fry dann FRY, der ist ja ein recht bekannter Schauspieler auch.
Ja, da bitte ich mal. Ja, aber gerne. Also sowas finde ich sehr spannend. Also sowas lese ich gerne auch.
Ne? Ist wo man sagt, komisch. Sehr skurril, wie gesagt.
Und auch da, gerade da gibt es ja ganz tragische Geschichte auch. Die Engländer hatten ja sehr gute Wissenschaftler damals im Bletchley Park stationiert, wo dann diese Enigma entschlüsselt worden ist. Und einer von denen ist ja Alan Turing gewesen, der damit dabei war. Und das ist ja eine ganz tragische Geschichte. Das ist ein Mann, den man im Zweiten Weltkrieg hofiert hat, insofern, als dass man seine Dienste brauchte und dann nach dem Zweiten Weltkrieg fallen gelassen hat, wie eine heiße Kartoffel und mehr oder weniger in den Selbstmord getrieben hat. Da will nur keiner mehr was von wissen von den Engländern und das finde ich dann irgendwie sehr traurig und das ist dann einfach eine rundet das Ganze dann irgendwo ab, wo man sagt.
Aber ich merke so, diese geschichtlichen Sachen sind schon...
Ja, unbedingt.
Also die merkst du dir vor allem auch, das ist ja...
Ja, ne?
Also oft reicht das ja nur von einem Cache bis zum nächsten, das Spezialwissen, aber...
Also Caches, und da muss ich mich dann insofern korrigieren, als dass natürlich dann, wenn dort geschichtliches Gewissen irgendwie plastisch gemacht wird, ich natürlich dann viel mehr Spaß an so einem Cache habe, wenn man sich mal ganz konkret dann auch mit der Geschichte auseinandersetzt. Und das war ja auf der Fra Benelux-Tour mit Markus so, dass man dann einfach auch mal Geschichte hautnah erlebt und
Es ist back to the roots hier im Küchenstudio. Ne? Es wird wieder live Kaffee gekocht. Die Küche ist nebenan, deswegen kriegen wir die nicht mit. Ich würde das als ein... Phoebe, lauf mal nicht weg. Ich würde das nämlich als ein großartiges Schlusswort gerne nehmen. Nicht zuletzt, weil man den letzten Kaffee ja auch vor der Hütte ganz in Ruhe trinken kann. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören in der Zukunft. Denn
das interessiert mich auch.
Das geht ja nicht. Eine Zeit wir sind unserer Zeit, genau, wir sind unserer Zeit ganz großartig voraus jetzt gerade. Weil wir diesmal einen der wenigen Male, wo der Podcast später veröffentlicht wird. Genug des Gestammels. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Schade aber, dass du nicht dabei warst. Tschüss.
Tschüss.
Ja, ciao.